aber der Geist steht so als Gatekeeper vorne und entscheidet, was er durchlässt. Das ist natürlich brutal für kreative Prozesse. Beim Spielen, wenn du mit Eichenblättern tun, als wenn es Pilze wären, ist der Geist überhaupt nicht wichtig in dem Sinne. Da geht es nicht um Leben und Tod. Also genau, das Fundament von Liebe ist Sicherheit, das Fundament von Spielen ist Sicherheit. Hingabe, selbst im Liebesakt, ist nur so weit möglich, wie du dich tatsächlich sicher fühlst.
Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Anne Czapa. Ich bin Expertin für Kreativität, Mentorin für Führungskräfte, Künstlerin und Keynote-Speaker. Dieser Podcast soll dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen, damit du dein angeborenes kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht. Und wenn du magst, die Produktion dieses Podcasts zu unterstützen, so habe ich in den Shownotes einen PayPal-Me-Link Code of Creativity eingefügt. Und wenn du magst, ich freue mich über jeden Cent. Alles Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Code of Creativity Podcast. Und heute haben wir ein weiteres Mal Helge Herlberg hier. Herzlich willkommen, Helge.
Hallo, Annette.
Schön, dass du da bist. Und Helge ist Executive Coach unter anderem, aber er macht auch spannende andere Dinge. Erzähl doch mal, Helge, was machst du noch?
Oh, du meinst im Sinne von Führung, Kreativität.
Absolut.
Ich mache so viel Sachen, die damit nichts zu tun haben. Oder obwohl, ich weiß gar nicht. Genau, ich glaube, du meinst die Workshops.
Ganz genau. Ich hatte ja letztes Jahr das Privileg, einmal dabei zu sein und war ganz beflügelt. Aber dann geht es nicht um mich, sondern um dich. Und meine Frage an dich ist, du coachst ja schon sehr, sehr lange und in der Regel online. Aber diese Workshops, die sind ja neuer in deinem Leben dazugekommen. Oder haben jetzt eine höhere Frequenz als sonst, wollen wir so sagen.
Genau, obwohl ich gerade das revidiere, was ich eben gesagt habe, dass die anderen Sachen, die ich mache, also ich tanze ja zum Beispiel auch ganz viel.
Ja.
Und da sehe ich jetzt gerade, fühle ich gerade, wie klar das damit zusammenhängt.
Erzähl.
Also ja, also erstmal zu den Workshops, genau. Ich habe vor 14 Jahren angefangen, individuell zu coachen, so die klassische, einmal die Woche eine Stunde, in 10er Blöcken mache ich das und immer online von Anfang an.
Mhm.
Und tatsächlich habe ich gespürt oder sehe ich in meiner Experience, für mich zumindest, dass online, da kommt natürlich immer die Frage, wenn man mit dem Menschen in einem Raum ist, ist das noch eine weitere Ebene?
Mhm.
Stimmt total. Ist es ja auch, wirklich, das Körperliche in dem Sinne. Und das hat auch Vorteile, aber auch ganz klare Vorteile im Online-Coaching zum Beispiel sind, dass du in deiner Welt bleibst. Du bist in deinem Büro oder bei dir zu Hause. Wir treffen uns in einem virtuellen Raum per Videocall und man kann genauso wie ein Mensch, der sein Augenlicht verliert, tatsächlich sein Gehör so weit schulen, dass man die Welt ganz anders wahrnimmt. So ist es auch tatsächlich mit anderen Medien in meiner Erfahrung, zumindest bei mir, diese Sicherheit des eigenen Raumes, dass danach weder ich noch der andere in das Auto steigen muss, um wieder woanders hinzufahren. Also dass man in dem energetischen Space bleibt für sich, dass wir uns zwar in einem Raum treffen, aber dann sagt man Tschüss und die Stunde ist durch und dann ist jeder sofort wieder in seiner Welt und es gibt keine Transitions und so, hat auch ganz viele Vorteile, die tatsächlich beim Treffen, persönlichen Treffen, nicht da sind.
Mhm.
Da muss jemand die Jacke anziehen und wieder gehen, entweder der Coach oder der Client. Das heißt, so im Gesamtmix, ist das ein super wertvoller, für unterschiedliche Gründe, ganz erfolgreicher Raum, in dem man auch immer besser lernen kann zu sein und anders zuzuhören, anders zu sehen. Und ich glaube, darum geht's. Und dann habe ich gemerkt, diese Arbeit mit Menschen direkt, auch mit Gruppen, bringt so viel Spaß. Immer schon, ich war ja früher mal Musiker und habe immer schon super gerne auf der Bühne gestanden und Leute dirigiert und oder mitsingen lassen und whatever, was man da alles so macht, an Quatsch, genau. Und tanze auch gerne und tanze auch sehr gerne in dieser, in einer Gruppe. Also ich mache Soul Motion in Hamburg, Edgar Spieker, seine Kirche der Stille. Und da geht's auch. Du bist zwar für dich, aber du bist auch mit anderen und kriegst die auch mit und nimmst die auch wahr. Und manchmal inspiriert dich das und manchmal machst du was ganz anderes und manchmal grenzt du dich ab. Und man, also da, man ist bei sich, aber und man arbeitet in der Gemeinschaft. So ist es ja auch im Leben, verrückterweise.
Ja.
Genau. Das heißt für mich, Tanzen und Workshops bieten die Möglichkeit, wie kann Helge für sich, in diesem Fall beruflich, durch die Workshops, bei mir, bei meiner Freude bleiben, das zu tun, was ich wirklich liebe, Körper, Geist, Seele, Herz, im Coaching oder in den Workshops, zu leben, also das Verstehen, das Fühlen, das Verkörpern und dann noch das, die spirituelle Seite, vielleicht kommen wir da hinten noch heute zu, was das für mich ist, weil es ist super konkret, zu vereinen. Und während ich das erlebe und feiere, tatsächlich mich von den anderen leiten zu lassen, da drin sogar, ohne dass ich mich dabei verliere.
Mhm.
Macht das Sinn?
Das macht Sinn, aber genau dazu hatte ich eine Frage, weil ich habe dich ja sowohl im Einzelcoaching erlebt, als auch in diesem Workshop.
Ja.
Und da kommen ja sehr unterschiedliche Individuen, die du im Zweifel vielleicht auch nicht kennst, also die einfach über Word of Mouth kommen oder whatever. Oder über dich fallen, wie auch immer man so zu einer Entscheidung kommt.
Oder irgendeine Empfehlung, ne? Ja, geh mal zu Helge, wer ist Helge?
Ja. Ja, wer ist Helge? Genau. Und dann kommt man da in diesen Raum und dann sitzt man auf diesen Kissen und wie ist das? Wie ist das? Was empfindest du da? Weißt du, hast du so eine Intuition vorher, was da für eine Gruppe kommt, auch wenn du sie nicht kennst? Also man hat ja so ein, man bewegt sich auch etwas zu und hat schon ein Gefühl dafür, so oder so wird es, oder das sind die Menschen, die kommen, oder sind die so unterschiedlich wie die Fingerprints von Menschen?
Also so eine wundervolle Frage, weil, also so ist ja das Leben, ne? Ich hoffe, ich finde diesen Podcast auch so toll, weil, boah, wirklich, wird mir fast schlecht gerade, weil es ist genau die Frage im Leben.
Ja.
Wissen wir, wenn wir um die Ecke denken, literally mit dem Auto, dass da ein DHL-Laster steht?
Ja.
Also der steht da ja schon.
Ja.
Wir sehen ihn noch nicht.
Genau.
Können wir ihn fühlen?
Ja.
Können wir hören körperlich, dass das Geräusch von dem Haus anders hallt als wie bei einer freien Straße? Vielleicht nicht, keine Ahnung, wie sehr ein DHL-Laster den Sound verändert. Können wir intuitiv, also der steht da, das ist ja wahr. Das Einzige, was wir nicht wissen, wir sehen ihn noch nicht.
Ja.
Und wir sind so drauf fokussiert, entweder zu wissen im Geist, Daten-Input, die Daten haben wir noch nicht, zumindest nicht, wie der Geist sie versteht, oder ihn zu sehen. Und trotzdem, das Verrückte ist, es ist ja kein Geheimnis, ob er da steht oder nicht, wir wissen es noch nicht, aber jetzt für diese Geschichte, er steht da tatsächlich.
Ja.
Irre. Genau darum geht's, in dieser Verbindung zu sein, wenn man kann. Wie weit können wir über unser Augenlicht hinaus sehen und wie weit können wir über unser über geistige Daten erfassen, zwischen Intuition, Gefühl, was kann der Körper noch, nehmen wir es wahr? Also ich glaube sogar, man kann es hören, dass eine leere Straße anders klingt als eine mit drei Lastern. Wie fein ist unser Gehör, achten wir drauf? Also genau in diesem Raum ist so viel Möglichkeit, dass wenn du fragst, wenn sich jemand anmeldet, sehe ich tatsächlich an der Anmeldung, obwohl da nichts steht, ne? Ich freue mich auf den Workshop, Ausrufezeichen, ist anders als, hiermit möchte ich mich anmelden.
Natürlich.
Also mit jedem Wort, mit jedem Punkt und Komma und Ausrufezeichen und Space oder Spelling Error, wenn
oder
das Wort
Emoji.
Falsch geschrieben oder ein Komma oder zwei Abständen zwischen zwei Worten oder, also genau, in der Kreativität meines Schaffens, was Workshops ja beinhaltet oder bei dir malen oder anderweitig schaffen, ist so viel Space zu sehen und zu hören und zu fühlen und zu erleben, dass ich tatsächlich in der Anmeldung schon ein Gefühl habe, wie die Gruppe oder wie der Einzelne dann so wirkt, dann auch wie die Gruppe wahrscheinlich fungiert oder funktioniert. Und wenn die Leute reinkommen, ehrlich, das klingt jetzt total anmaßend, aber bin ich, glaube ich, ziemlich sicher, dass ich dir sagen könnte, was deren Themen sind.
Wow.
Ja. Also mütterlicherseits, väterliche Themen müssten wir jetzt besprechen, was heißt Themen, aber genau, Beziehung, wie glücklich, also wie aufrecht, wie strahlend, wie verängstigt, wie wütend, wie verhalten, wie verbunden mit anderen sofort oder einzeln oder also gar nicht gut oder schlecht, ne? Darum geht's null, aber also wir sind ja, alles ist kommuniziert, hat mir mal jemand gesagt vor 30 Jahren und das hat so gescheppert in meinem Kopf, weil es ist ja wahr, alles ist total kommuniziert, durch Worte, durch Nichtworte, durch Handlung, durch Körperhaltung, durch Nichtkörperhaltung, durch Blicke, durch Blickkontakt, durch fehlenden Blickkontakt. Wir sind offene Bücher. Mhm. Wenn man dafür ein Gespür hat oder das weiter trainiert zu sehen, in der liebevollen Unterstützung von allem, was nicht noch nicht in Alignment ist, in vollem Alignment, glaube ich, kann man damit sehr gut arbeiten.
Wundervoll. Und wie ist es, wenn, also ich stelle mir das so vor, ich meine, ich war ja dabei, du hast das Setup gemacht in dem Raum und war alles irgendwie schön und toll und dann kommen die Leute so reingeputzelt. Was macht das mit dir? Also du siehst sie jetzt zum Teil zum ersten Mal und was ist das, was geht da so in dir ab? Weil im Laufe des Workshops gibt es ja dann auch Dynamiken, wo du dann merkst, da gibt es Widerstände bei dem einen oder anderen, vielleicht diese Übung zu machen oder sich zu zeigen oder zu tanzen oder was auch immer wir da gemacht haben. Wie gehst du da mit dir um, dass du den Kontakt zu dir behältst und gleichsam alle so irgendwie am Faden hast sozusagen? Wie machst du das?
Also mein Job als Kreativer ist, in der Sicherheit zu bleiben, in meiner Sicherheit. Ich habe vor 15 Jahren mal versucht, ein Buch zu schreiben. Da habe ich nach einem Absatz aufgehört und geguckt und den Absatz wahrscheinlich 30 Mal neu geschrieben.
Okay.
Weil es ja wahrscheinlich 1000 Wege gibt, diesen Absatz zu schreiben.
Ja.
Genau. Da war der kreative Prozess in mir noch in so einer Unsicherheit in mir embedded, dass tatsächlich der kreative Prozess selbst ein Teil von Helge, wie er sich in der Welt beweist, darstellte.
Ja.
Das war brutal bis zum, ich will nicht sagen Selbstmordgedanken, aber das war excruciatingly hard. Also das war, genau, da ging es so weit, dass ich meine Wertlosigkeit in diesem 40 Mal geschriebenen einzelnen Paragraphen gesehen habe, weil ich wusste, es gibt kein Ende und ich wusste, ich konnte mich nicht entscheiden, wann ich es lassen würde. Ich habe nach einer perfekten Version gesucht von mir, die es natürlich in kreativen Prozessen gar nicht geht. Du und ich haben gerade darüber gesprochen. Ne? Es gibt ja manchmal Bilder, wo du nach einem halben Jahr entscheidest, du malst sie über. Das Bild könnte für einen anderen Menschen so wundervoll, lebensverändernd, inspirierend, berührend über dem Kamin hängen. Also warum ist man kreativ? Ne? Ist ja eine richtig gute Frage. Bin ich es für mich in Therapie? Oder mache ich es, weil es mir wirklich Freude bringt in dem Prozess und ich habe die Weisheit zu wissen, es nicht danach zu beurteilen, sondern es wegzugeben, es abzugeben. Ich bin so dankbar, eben als ich in dem Vorinterview und dann war ich eben nochmal kurz im Bad und da wurde mir so richtig klar, ich habe diese selbstzerstörerische Kreativität, die ich in mir gefühlt hatte vor 15 Jahren noch, habe ich tatsächlich hinter mir gelassen.
Wie hast du sie gewandelt?
Ich habe es erstmal gelassen, den Bereich. Ich habe mir die kreativen Bereiche gesucht, in denen ich wirklich durch Freude kreativ sein konnte, nicht durch Selbstzerstörung. Also ich habe mir Sachen gesucht, wo ich mir nicht beweisen musste. Also hatten wir, glaube ich, im ersten Interview tatsächlich schon mal angesprochen und jetzt wird es mir noch total viel klarer. Oh Gott, was für ein emotionales Interview. Ich hatte auch gerade einen Workshop, also ich bin total müde, aber mir kommen gerade die Tränen. Also dieses Kreativität aus Freude, ne? Wenn Kreativität irgendwas für mich heute ist, ist es das innere Kind, was spielen darf. Ja. Das ist nicht selbstzerstörerisch. Ein Fünfjähriger baut nicht eine Sandburg und sagt dann am Ende,
sieht kacke aus.
Genau, die Türme geht natürlich gar nicht.
Ja.
Also da, was habe ich denn da gebaut? Und die Auffahrt viel zu steil, da kommt kein Pferd hoch. Sagt kein Fünfjähriger. Nein, nie. Genau. Trifft man einen Fünfjährigen am Strand und fragt ihn, wie er seine Sandburg findet. Funktioniert so nicht. Genau. Und irgendwann habe ich jetzt erst verstanden, wirklich heute, jetzt, mit diesem Interview habe ich es erst verstanden, dass der Unterschied ist Spielfreude. Also heute, ich spiele in diesen Workshops so hart, wie ich kann. Ich finde das so toll. Ich brauche ja auch ein Audience, ne? Sonst würde ich da alleine als Workshop-Leiter sitzen. Ist einfach scheiße langweilig. Also deshalb ist es toll, dass da Leute kommen.
Die Kissen interagieren.
Ja, genau, wirklich. Ja, also die hoffentlich fühlen dann, das ist ein super Geschenk und passiert ganz viel. Und was ich denen gebe, oh mein Gott, wenn die wüssten, was die mir geben. Ich würde da alleine im Raum sitzen für ein ganzes Wochenende, 18 Stunden und gegen die Wand reden. Super langweilig. Also ich brauche das Audience, genau wie ein Musiker, damit meine Kunst des Spielens oder mein Spielen, was dann sogar als Kunst oder als guten Workshop verstanden wird. Aber ich spiele da wirklich. Also genau, mit 7 wollte ich immer, war ich super schon als Tänzer unterwegs, Grundschule, weiß ich noch, haben so Linien gebildet und das Chickies Popcorn. Genau, und da haben wir irgendwie so einen Schritt zugemacht und ich war der einzige Junge, der vor so einer Linie von 8 Schülern stand und das vormachen konnte, wie alle Mädchen neben mir. Super cool, fand ich mega. Mein Vater hörte davon. Dann gab es noch ein Play, die kleine Hexe oder die alte Hexe oder irgend sowas, wo ich die Hauptrolle hatte mit Rock und so. Er hat so eine Todesangst gekriegt, dass ich schwul sein könnte, damals, 70er, dass er mir sowohl den Rock verboten hat, ich war die erste kleine Hexe ohne Rock in Jeans.
Nein.
Herzzerreißend schlimm für mich, also wirklich, mein Herz war gebrochen. Ich wollte schon gar nicht mehr spielen natürlich, welche Hexe hat Jeans an, kannst du, ja. Genau, und heute coache ich mit Archetypen, ne? Also das für mich Hexe mit Jeans, ja, ging gar nicht. Und er hat mir auch das Tanzen verboten, genau. Heute, wir machen ganz viel Bewegung, ob das nun Tanz genannt wird oder nicht, aber ganz viel Bewegung von der Musik sich inspirieren lassen, unabhängig sogar vom Takt, also in dem Fall gar kein Tanz, sondern die Soul Motion, die Bewegung der Seele zur Musik, was da auch immer kommt, kann sein, dass du da nur stehst und deinen Arm streichelst. Aber genau, und also aber heute verstehe ich mich als bezahlten Tanzlehrer. Und das sage ich gar nicht böse gegen dich, Papa, der ist vor 4 Jahren gestorben. Aber ja, ich habe mich da tatsächlich befreien können und wurde mir vor ein paar Workshops mal klar, oh mein Gott, ich bin eigentlich Tanzlehrer. Weil wir machen 2x9 Stunden, Samstag und Sonntag. Da ist ganz viel Bewegung, also kognitives Verstehen von Coaching-Strukturen und Psychologie und der Heldenreise und den Archetypen und die Werte dahinter, dann verkörpern wir sie, dann lassen wir das innere Kind raus und leben, Lebensfreude, die ganz viele Erwachsene oder ja auch ich selbst vergessen hatte, wie das aussieht und wie viel Power das hat. Und dann gibt's noch diesen seelischen, spirituellen Anteil der Verantwortung und genau, wie wir uns noch über unsere eigene Story hinaus erweitern können. Oder was dann noch für Geschenke rumliegen, die wir mitnehmen können, wenn wir wollen. Und aber genau, der Unterschied ist Unsicherheit im Spielen und in der Kreativität oder Sicherheit. Und das hat den Unterschied gemacht.
Und gibt es auch während dieser 18 Stunden, also 2 Tage voll Stoff, gibt es da auch Momente, wo du unsicher bist und denkst so, oh, entgleitet mir das jetzt hier? Kommen die noch mit? Kriege ich es mit? Oder bist du die ganze Zeit geführt von wo auch immer?
Kommt drauf an. Weniger auf die Gruppe, verrückterweise, glaube ich, kommt mehr auf mich drauf an, wie ich mich aufgestellt habe, wie ich mich versorgt habe, wie die Woche davor war. Also gibt es mal den Ansatz von, jetzt pass mal auf in dir, dass du im Fühlen bleibst und nicht in den Kopf gehst.
Ja.
Jetzt wird man nicht Logik hier.
Ja.
Ne, also so ein, genau, da kommt dann irgendwie mal ein, zwei Mal in 2 Tagen, kann es mal eine Situation geben, wo ich merke, was mache ich jetzt? Und dann denke ich über eine Entscheidung nach und dann muss ich das schnell genug catchen und dann wieder ins Fühlen kommen. Und im Fühlen und im Spielen ist immer die Antwort.
Ich könnte mir vorstellen, weil das habe ich beobachtet, dass du manchmal, wenn wir von einer Sequenz in die andere gehen, dass du plötzlich aufgesprungen bist und erstmal nur gejumpt bist, sozusagen.
Ja.
Dachte ich so. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht so ein Moment war, wo du denkst, oh,
ganz genau.
Ja, dass ich jetzt einfach hier meinen Körper spüre und
so. Ja, ist ja auch wahr, ne? Also das ist ja wirklich verrückt, der Kopf, also wundervoll, das Gehirn, das analytische Denken, die Logik, wirklich, also fantastisch entwickelt und großartig Yin und Yang immer war. Die Kehrseite davon ist, der Geist sammelt Daten. Herdplatte rot, heiß, verbrennen. Herdplatte schwarz, kalt, nicht verbrennen. Bis wir irgendwann merken, dass es nicht mehr war. Heute gibt es Induktionsherdplatten, die werden nicht rot. Ja. Und die sind schwarz. Und wir fassen drauf und die sind super heiß. Also der Geist kann immer nur von Vergangenem analysieren, wie er jetzt an diese Situation rangeht. Super guter Datenprozessor. Nicht so ideal, weil er immer aus der Vergangenheit schöpft, zu entscheiden, wie wir jetzt mit dieser Situation umgehen. Also er hängt, in gewisser Weise hängt er immer hinterher. Und macht daraufhin Projektion, weil wie soll man sonst damit umgehen? Also der alleine ist ein bisschen, ist natürlich relativ einseitig. Mhm. Genau. Und früher, wenn es so um, was ist ein tolles bei Pilze, ne? Wir sagen ja nicht, oh lecker, und dann fragen wir, sind die eigentlich giftig? Wir sagen, sind die giftig oder sind die nicht giftig? Wenn sie giftig sind, müssen wir über den Geschmack nicht reden.
Genau.
Genau. Wenn sie nicht giftig sind, dann kommen wir ins Fühlen, ins Schmecken, ins, sind die medizinisch sinnvoll, sind die whatever. Aber der Geist steht so als Gatekeeper vorne und entscheidet, was er durchlässt. Das ist natürlich brutal für kreative Prozesse. Beim Spielen, wenn du mit Eichenblättern tun, als wenn es Pilze wären, ist der Geist überhaupt nicht wichtig in dem Sinne. Da geht es nicht um Leben und Tod. Also genau, das Fundament von Liebe ist Sicherheit, das Fundament von Spielen ist Sicherheit. Hingabe, selbst im Liebesakt, ist nur so weit möglich, wie du dich tatsächlich sicher fühlst. Also Spielen und Kreativität braucht Sicherheit. Die muss von vornherein gegeben sein. Dann pro Situation zu entscheiden, ist das jetzt sicher oder nicht, würde den kreativen Prozess stoppen. Das heißt, mein Job ist es, während deines Workshops immer wieder ins Fühlen, ins intuitive Sehen, in mein Bauchgefühl, also was ist körperliches Fühlen, was ist emotionales Fühlen und was ist Intuition, ne? Mhm. Auf jeden Fall alles andere als intellektuell jetzt zu überdenken, was ich da jetzt, wie ich darauf jetzt reagieren soll. Genau, wenn ich dann rumspringe, ist es mich wieder in den Körper zu bringen. Oder wenn ich eine Sekunde warte oder selbst 10 Sekunden und nichts sage, fühle ich, wo die Antwort liegt. Die Antwort ist immer wahr, solange ich in meiner Sicherheit bleibe.
Nun kommen da ja unterschiedliche Menschen aus ganz unterschiedlichen Berufen und
Altern und ja.
Altern und alles Mögliche. Also das ist ja von wirklich auch Businessleute und so weiter und so weiter, die ja im normalen Alltag nicht so viel spielen. Das heißt, die haben dann einen Schleudergang, 2 Tage Schleudergang im Spiel.
Darum geht's.
Ich könnte mir vorstellen, dass da auch Widerstände sind. Wie kriegst du die gefangen oder mitgenommen, dass die auch wirklich loslassen können?
Genau, Sicherheit. Also das absolute Fundament von Spielen und Kreativität ist Sicherheit. Wenn ich sicher bin, kann ich das Feld so halten.
Ja.
Ist vielleicht auch ein Talent, aber es glaube ich, ist wirklich jeder, der irgendwie einen Workshop gibt oder irgendwie in einer Lehrertätigkeit, also oder auch in einer Partnerschaft, völlig egal. Wenn wir in uns sicher sind und das Feld halten können, laden wir alle anderen zum Spielen ein.
Sehr schön.
Halleluja.
Halleluja. Ja, ne?
Klingt das so. Nicht nach.
Amen.
Also ist das nicht das Problem der Welt? Wir sind in einer unsicheren Welt, weil es suggeriert ist, dass sie unsicher ist, weil sie analytisch guckt, wie viel Kriege es gibt und es deshalb sagt, die Welt ist nicht sicher. Mag ja auch sein, also natürlich gibt es Krisen, ganz viele Krisen, furchtbar schreckliche Krisensituationen. Und in uns, das innere Kind, wollen wir nicht alle Harmonie im tiefsten, will nicht sogar Trump am Ende, ist das nicht ein kleines, armes Würstchen, was nicht mehr spielen kann? Genau. Also wenn wir den Space halten können und Sicherheit halten können und einladen, dauert es 1 Stück oder 2 Lieder oder 3 Lieder. Beim 4. Lied springen da die 5-Jährigen durch den Workshop-Raum. Das ist so. Das ist, genau. Das ist so infiziös, weil wir uns nach nichts mehr sehnen als diesem kreativen Spieltrieb, der so innewohnt in uns und so rauskommen will.
Mhm.
Genau. Leute, die sagen, ich kann nicht malen, ich habe noch nie gemalt, ich will nicht malen, nehmen sich dann irgendwie ein genau, Blatt Papier und malen da die coolsten, nicht weil sie, weil das hohe Kunst ist, sondern also so ehrlich, so sonnig, so cool, mega Bilder zum Beispiel, so, wenn man das innere Kind einlädt. Wenn sich sicher fühlt, wissen wir, wie wir spielen müssen.
Sehr schön. Sehr schön. Ich weiß noch, als ich von dem Workshop nach Hause gekommen bin, war nächsten Tag der 1. Mai, wo ja Feiertag ist und alles zu war und ich war alleine. Und ich bin jetzt erstmal ins Atelier gegangen und habe nur mit links gemalt, die ganze Zeit. Ich habe alle Bilder mit links, also mit der nicht dominanten Hand.
Ja, cool.
Weil ich war noch so in diesem Workshop-Ding, ich brauche keine Rechte. Es muss nicht schön sein, es muss nicht perfekt sein, es muss nicht nach Kunst aussehen. Ich habe nur mit links gemalt.
Ja, cool. Oder zwischen den Zehen. Ne? Also völlig, genau, Stefanie Stahl, das innere Kind muss Heimat finden, fordert ja sogar auf, Erwachsene Antwort rechts, wenn man mit rechts schreibt, Kind Antwort links, damit es auch krickelig aussieht. Ne? Mhm. Wundervoll. Also ich liebe solche Hilfen und Muscle Memory und dass es dann auch irgendwie schräg aussieht und alles super süß, psychologisch verbindbar für mich. Total toll. Im Kern glaube ich oder weiß ich, wirklich für mich überzeugt bin ich, dass wir wissen, wie wir spielen. Das innere Kind stirbt nicht. Das mag mucksch in der Ecke sitzen, aber unsere Kreativität, ob man das nur inneres Kind nennt oder Kreativität oder Spieltrieb, wir haben den in uns, dieses Feuer des wilden, ne, rambunctious, ausflippenden, freudigen Kindes, das geht nicht weg. Das ist vielleicht begraben, aber wir müssen nicht lernen, wie wir spielen. Das wussten wir mal und das wissen wir auch immer noch, wir müssen es nur erinnern.
So wie mit Kreativität. Also das ist ja, genau das Gleiche.
Ja.
Zugeschüttet häufig in der Kindheit und dann negiert. Weil
ja genau, die Kritik. Ne? Also irgendjemand sagte dann, du bist nicht gut genug, du bist schwul, du darfst nicht tanzen oder ich habe Angst, du bist schwul. Nicht, dass das schlimm wäre, aber genau, ist noch nicht mal wahr. Aber whatever, war seine Angst. Angst stirbt. Er war nicht sicher genug. Oder, genau, Angst bringt um. Seine Unsicherheit brachte mein inneres Kind um, als es tanzen wollte, sozusagen.
Ja, ja.
Genau.
Krass.
Ja. Mhm. Ja.
Und hast du so als Feedback vielleicht auch ein, zwei Jahre später von deinen Teilnehmerinnen Feedback bekommen, was sie tatsächlich komplett verändert haben? Also haben sie ihren Partner in den Wind geschossen? Haben sie den Business Case groß gemacht, den sie machen wollten und sich nie getraut haben? Hast du so ein paar Geschichten davon?
Genau, ich will aufpassen, dass das nicht anmaßend oder arrogant klingt, dass meine Workshops lebensverändernd sind. Mhm. Und sie sind lebensverändernd. Ich glaube, die richtige innere Arbeit, naja, und ich mache das ja auch nicht in Isolation. Ne? Die meisten Leute haben dann schon 20 Bücher gelesen oder haben schon Coachings gemacht oder waren in Therapie. Und ich darf dann für einen ganz bestimmten Abschnitt das innere Kind oder deren Lebensfreude in einen sicheren Erwachsenen. Also ich arbeite ja auf der Erwachsenenseite, auch im Workshop. Und in dieser gesunde, erinnerte Erwachsenenweise mit ganz bestimmten Werten und was wir uns vornehmen und dass wir unser Wort sind und unsere Taten, laden wir dann das innere Kind ein. Und diese Verbindung zwischen dem gesunden eigenen Erwachsenen, den starken, klaren, gesunden Erwachsenen, der sein eigenes, freudiges Kind jetzt ganz bewusst liebevoll an die Hand nimmt und nicht mehr loslässt. Das kreiert tatsächlich eine Dynamik, die ist besonders. Also, ich bin so super dankbar, dass ich da teilhaben kann. Es ist der Mut der Teilnehmer, ne? Es ist die Absicht der Teilnehmer. Ich baue den Rahmen, aber die finden sich und dann, wenn man sich findet, geschehen natürlich unglaubliche Dinge. Also es gibt Teilnehmer, die haben am nächsten Tag aufgehört, Alkoholiker zu sein.
Wow, das ist big.
Ob man jemals in seinem Selbstverständnis von Alkoholismus sagt, man ist immer noch Alkoholiker, aber man trinkt nicht mehr. Aber auf jeden Fall haben sie seitdem nie wieder einen Tropfen angerührt. Und tatsächlich mit dem Kommentar Schalter umgekippt, also ist nicht mal schwer. Ich mache das jeden Tag, also es ist kein Thema mehr.
Wow.
So, ja, genau. Tatsächlich empfehle ich nicht, dass man am nächsten Tag nach Hause geht und seine Beziehung beendet. Oder seine Beziehungen, muss ja gar nicht romantisch sein, kann auch sein, dass man den Job quittet. Weil diese erste Welle, so Yin und Yang wieder, so toll das ist mit der Dynamik, wenn du dir klar bist, dass du liebevoll gehen kannst, kannst du auch noch in der Nacht des Sonntages, ne? gehen. Alles gut. Ich würde erstmal den irgendwelche Arbeit, transformative Arbeit, ein paar Tage wirken lassen und in eine ein ganz wundervolles, liebevolles, dankbares für die Zeit, die war mit dem Job oder dem Partner oder der Stadt oder was auch immer, kommen, um dann aus Liebe zu gehen, weil dich was anderes noch mehr ruft, anstatt aus, ich habe jetzt so viel Feuer, ich zerstöre jetzt was. Ich bin gar nicht gegen Zerstören, aber Zerstören ist overrated. Also wir müssen nicht das zerstören, was uns nicht mehr liegt, um dann was Neues zu finden. Wir müssen nur wissen, ganz liebevoll ist es nicht mehr wahr. Und dann kann man tatsächlich aus Dankbarkeit gehen für das, was man hatte, in das Neue, was vielleicht noch nicht geschehen ist oder noch nicht entstanden ist, aber wo man weiß, ich werde gerade von was gerufen und das, was ich hier habe, ist nicht mehr wahr. Und ich bin dir so dankbar, dass wir es hatten. Oder genau, du, Stadt und ich. Und deshalb kann ich nicht mehr, whatever, in dieser Stadt leben. Oder deshalb mache ich mich jetzt erstmal auf die Reise und gucke mir 10 andere Städte an. Also wie auch immer dann die Bewegung aussieht danach. Ja, aber es haben sich schon Leute tatsächlich am nächsten Tag Wohnung gesucht, Beziehung beendet, neue Jobs angefangen. Ja.
Oder? Wahnsinn.
Ja. Ja. Ja, das, also die Verbindung zwischen der eigenen Kreativität, Kreation, ne? Was kreierst du? In diesem Fall Kunst, du jetzt als Malerin, aber oder als Kreative, aber es geht ja viel weiter. Wir kreieren tatsächlich mit unserem Kind an der Hand, mit der Spielfreude für dieses Leben, kreieren wir unser ganzes Leben. Wir malen unsere eigene Leinwand des Lebens voll damit. Und genau, das ist natürlich der ultimativ kreative Prozess. Wie sieht dein Morgen aus? Wie sieht dein, und nicht kreativ, weil du den mit vermeintlich kreativen Endeavors von Malen, Schreiben, so, sondern die Kreation deines Morgens, die Kreation deiner Arbeit, die Kreation deiner Finanzen, die Kreation deiner Freiheit in Mobilität, also genau, was kreierst du? Der Prozess oder die Frage hört natürlich nicht auf, weil wir erwachsen sind.
Auf keinen Fall.
Genau.
Ich finde, es gibt ja immer unterschiedliche Seasons auch im Leben.
Ja.
Und glaube, wir sind locker in Season 3. Und
von 8.
Genau. Ja. Genau. Season 3 von 8. Das heißt, wir haben jetzt nochmal so richtig die Chance auch mit dem, was wir so mitbringen, auch was das Erwachsenwerden mitbringt. Mit 57 ist man erwachsener als noch mit 30. Und das ist doch auch geil, zu gucken, was geht jetzt noch
ab? Du sprichst mir so aus der Seele, dieses Wort Midlife-Crisis, ne, ist ja das falsch Verstandenste. Es gibt so 5 Worte, frag mich nicht, was die sind, aber ich weiß, müsste ich jetzt wirklich kurz nachdenken. Aber so, genau. Also Midlife-Crisis ist eins davon, weil Bild, Mann verlässt 30 Jahre Ehe oder 25 Jahre Ehe für 22-Jährige und kauft sich einen Porsche. Das ist natürlich, oder kann gesund, kann aber auch wirklich nicht gesund sein in dem Ausdruck. Aber die Idee dahinter ist so richtig.
Ja.
Die Idee, dass diese Ehe nicht mehr das war, was es sein sollte. Die Idee, dass sein Traum, einen Porsche zu fahren, könnte irgendein Auto sein, ne? Da ist dann gesellschaftlich und genau. Also ist das nun die gesündeste Form? Ist das die authentischste Form von Ihnen, würde ich fragen. Fein. Wenn sie das ist, also die Idee hinter einer Midlife-Crisis ist, dass du mit 50 merkst, dass du dich so oft wiederholt hast und so oft widerrufen hast und so oft verleugnet hast, dass du sagst, ich habe jetzt noch 30 Jahre. Also jetzt ist es auch irgendwie langsam scheißegal, ob die Leute
das cool finden.
Ganz oder nicht. Genau. Ob sie das billigen oder ob sie mich approven oder nicht. Ich bin jetzt 55. Ein paar Leute hatten schon Herzinfarkte. Krise bringt das immer raus. Oder wir hatten selber schon eine Gesundheitssache. Und jetzt sagen wir, jetzt ist es auch wirklich egal, was die anderen denken. Jetzt mache ich, was ich will. Das ist die Idee hinter Midlife Crisis, weil spätestens mit zwischen 45 und 55 oder 50 und 60 kommt diese Zeit, wo wir sehen, wir haben uns so oft wiederholt und so oft ignoriert, dass jetzt ist die Zeit und die Chance und wir haben nicht mehr viel nach, das innere Kind an die Hand zu nehmen und unser Leben so zu leben, wie wir es wollen. Den Morgen so zu gestalten, den Beruf so zu gestalten. Da ist so viel Gestaltungsmöglichkeit und Kreativität ist Gestaltung, ne? Im Kern des Kerns. Und genau, wie gestalte ich die nächsten oder letzten 30 Jahre dieser einmaligen Chance, auf dieser Welt zu sein? Und da gehen dann auch Ehen kaputt. Müssen nicht, in der Form kann man das auch mit seinem unter Umständen auch mit seinem Partner, wenn der das genauso sieht. Aber oft genug natürlich, 56%, glaube ich, aller Ehen werden geschieden. Funktioniert es dann nach 25 Jahren Ertragen des Schweigens des inneren Kindes nicht mehr, um das in der Beziehung mit dem Job, mit der Frau oder mit dem Mann zu lösen, selten genug. Also entweder ignoriert man es weiter oder ist es so klar, dass das was Neues braucht und dann gibt es einen Jobwechsel oder einen Stadtwechsel oder einen Autowechsel oder einen Partnerwechsel. Dann kommt plötzlich so die eigene Individualität hoch und das ist genau der kreative Prozess. Sieht mein Leben so aus, wie ich es leben muss, ob es dir gefällt oder nicht, ist die einzige Frage im Leben.
Aber ist natürlich auch scary, wenn was, also weil das bedeutet, mal wirklich hinzugucken. Ne? Und wenn ja, du in so einem Hamsterrad bist und du hast ein Haus, drei Kinder, keine Ahnung und Lebensversicherung und so weiter, zu sagen, wait a minute, ja. Wait a minute, ist es das? Ich finde, das ist, also ich glaube, wenn ich mir meinen Vater angucke, der hat das nie getan.
Genau.
Der hat das irgendwie anders kompensiert, seinen Frust, nicht immer zu unserem Wohl,
ja.
Weder von meiner Mutter noch von uns Kindern, aber ich glaube eigentlich wollte er was ganz anderes.
Ja, es ist die Ur, es ist die Urangst und die Urschwäche, ja. Und da wir es noch nicht gemacht haben, ne, für 55 Jahre, lass uns mal sagen, oder 50, für 50 Jahre haben wir nicht in absoluter, kompletter und konkreter Eigenverantwortung gelebt. Mhm. Woher sollen wir jetzt wissen, dass wir es jetzt können? Also natürlich ist das die größte Aufgabe im Leben, die man fast alleine, glaube ich, nicht, also deshalb bin ich Coach, ne? Ich stehe auf den Schultern von so vielen unfassbaren Mentoren und Büchern und Momenten und Workshops und die mir alle geholfen haben beim Ausprobieren zu vertrauen, nicht, dass ich die Antwort habe, aber dass ich die Antwort finden werde, dass ich mir vertrauen kann, weiterzugehen, um zu gucken. Also das kann ich wirklich über mich sagen. Wenn ich irgendwas sagen kann, kann ich sagen, dass ich den Mut habe, auszuprobieren. Und das Leben will ausprobiert werden. Ganz wenige Bereiche würde ich meine Angst wählen. Also zum Beispiel Höhlentauchen. Mhm. Hat bestimmt eine unfassbare Magie. Eine irre Unterwasserwelt. Kannst du mir 100 Millionen Euro bieten, werde ich nicht ausprobieren. Genau.
Ich
ehre und wähle meine Angst. Das weiß ich aber. Ich sage nicht, das ist einfach nicht mein Ding. Ich sage, ich habe so eine Angst davor, in so eine Höhle zu tauchen, wo ich weiß, dass wenn ich die Decke erreiche, da ist immer noch Wasser. No way. Werde ich in diesem Leben nicht hinkriegen. Und das ist total schön. Ich kenne meine Grenzen. Also ich weiß, dass mich da auch keiner überzeugen wird. Fallschirmspringen reizt mich jetzt nicht, traue ich mir aber zu, aber hat jetzt kein, ruft mich nicht. Also so ganz wenige Dinge im Leben würde, glaube ich, würden wir unsere Angst wirklich wählen. Der Rest ist, weil wir es nicht gelebt haben. Wir können nicht wissen, ob das innere Kind kann nicht wissen, ob es sich auf uns verlassen kann. Mhm. Weil es nur gesehen hat, dass wir für 50 Jahre lang gesagt haben, ja, ist ja nicht so schlimm. Lass mal jetzt. Beruhigt sich wieder. Mhm. Kredit auf dem Haus und ich halte das jetzt mal noch weiter aus. Und irgendwann sagt das Kind, ich glaube nicht mehr daran. Ich glaube nicht, dass du das für mich hinkriegst, für uns, du Erwachsener in mir, dass wir wirklich das Glücklichsein wichtig genug ist, um irgendwie durch dieses Leben zu kommen. Mhm. Das dann mit 50 zu sagen, hey, inneres Kind, yes, von jetzt an bin ich hier und von jetzt an werden wir ein glückliches Leben leben. Und wenn wir jeden Tag uns überlegen, was wollen wir zum Frühstück, wie will ich arbeiten, wo will ich arbeiten, welche Hobbys will ich haben, welche Freunde will ich kreieren. Super schwierige Aufgabe, es gibt keinen Beweis. Natürlich sagt der Geist, du bist ja nicht ganz dicht. Genau. Aber die Midlife-Crisis ist tatsächlich der Moment, wo wir sagen, wir haben uns so oft wiederholt, entweder mache ich es jetzt oder ich mache es tatsächlich nicht mehr. Und damit hat es auch eine Riesenchance. Also obwohl Workshop-Teilnehmer, wir hatten jetzt gerade am Wochenende den Workshop und die Jüngste war 21.
Wow,
also
wie cool.
So, ich glaube, der Älteste, der jemals, war das in unserem Workshop, bei dem du warst? Aber genau, der älteste Teilnehmer war mal 84.
Nee, der war nicht dabei.
Also wir haben mittlerweile von 21 bis 84 alles dabei. Cool. Und mein ältester Client als Coaching-Client ist auch mittlerweile 82 und der hat mit 78 angefangen und der coacht immer noch, weil er nicht mehr jetzt wöchentlich, aber will da dranbleiben, der sagt, ich kann mein Leben nicht verändern mehr, aber ich kann ändern, wie ich sterben werde.
Na klar.
Und der hat.
Ach, was für ein schöner Satz.
Der hat alle Beziehung, die er jemals hatte, neu revidiert, neu definiert, Entschuldungsbriefe geschrieben, wie er heute das anders sieht und wofür er sich, was nicht zu seinem eigenen Werten mehr passt und wie er das heute besser versteht und so. Der hat wirklich 50 plus Briefe geschrieben und sich entschuldigt und Gespräche gehabt und der sagt, der sieht aus wie 62 jetzt. Das ist echt irre. Ja, ja. Der sagt, ich werde so happy, ich bin so gut, ich bin so im Frieden in mir. Genau.
Wunderschön. Wir hatten im Eingangsgespräch ja auch kurz gesprochen, dass du was Neues planst oder in Arbeit hast und fast fertig hast. Was ist das denn? Auf was dürfen wir uns denn freuen?
Genau, also Workshops wird es weiter geben, merke ich. Und wie du sagtest, das Leben geht ja immer in so in verschiedenen Bahnen oder Bewegungen. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich, ich habe mal Ernährungswissenschaften studiert, dass ich da mit Clients über Ernährung one-on-one arbeiten würde, weil in dem Moment in meinem Leben war es wichtig, größere Gruppen zu erreichen. Jetzt bin ich individueller Coach und mache zwar ein paar Workshops, aber hauptsächlich arbeite ich mit Menschen one-on-one und ich merke, dass dieser Ruf nach einer größeren Audience lauter wird. Genau. Ich werde das individuelle Coaching nicht einstellen oder aufhören oder einschränken, aber dieses Wirksamsein in der Freude nach außen zu einer größeren Audience ist mir wichtig. Und genau, es bringt mir einfach total Spaß. Ich kreiere gerade einen Audiokurs, nur Stimme, wo Menschen dann ihren eigenen Journal und ihre eigene Schrift sehen und sich auf das Bild oder den Park oder wo auch immer sie gerade sind, konzentrieren können. Also da geht es nicht um Bilder oder um mich angucken. Wurde mir so klar, das ist überhaupt nicht hilfreich, zumindest in meiner Definition, sondern Stimme und Botschaften, Messages, genau, und dann können die damit arbeiten in ihrer Welt. Das ist eine Sache und daraufhin oder damit oder danach tatsächlich auch die Zielgruppe, wie man sagt, die verschiedenen Altersschichten zu erreichen. Es wird vielleicht ein Kinderbuch geben über Bewusstsein und die richtigen Entscheidungen, richtig im Sinne von authentisch selbst, weil es dem kleinen Helden Timothy wichtig ist.
Also es gibt schon einen Helden.
Oh, es gibt eine ganze
es gibt eine ganze Klasse.
Ja, ich will nicht sagen, es ist fertig bei Büchern, aber genau, es gibt tatsächlich eine Klasse. Ja. Die Klasse kriegt eine Schulaufgabe und anyway, genau. Und genau, und er trifft verschiedene Entscheidungen und sieht dann die Konsequenzen davon. Und Timothy mit seinem kleinen Hund Otis. Genau, das wird es geben und daraufhin nach dem Audiokurs auch verschiedene Erwachsenenbücher, die tatsächlich nicht in dem Sinne Coachingbücher sein sollen oder werden, sondern die Kunst mit eins wird ein Coffee Table Buch sein. Genau. Wo es darum geht, den Vater zu halten. Ja, genau. Noch nicht mehr. Vorgeburtlich.
Okay.
Den Namen und so. Weil wird es ein Mädchen oder ein Junge. Aber ja, genau. Und das ist toll, weil dass die alle für mich natürlich aus Helges Sicht ist das alles komplett in einer Linie mit meinem Leben und mit meinem spielenden Kreativität mit meinem spielenden Kind. Für andere ist das, mag das schräg sein, wie so jetzt plötzlich ein Kinderbuch oder ist das jetzt, weil du jetzt auch die Kinderzielgruppe davon Geld verdienen willst? Oder, aber für mich, das kam, also ich habe mir nicht überlegt, ich würde gerne ein Buch für Kinder machen, sondern das Buch kam hoch.
Wie kam das? Und wie hast du das gespürt? Babbelte das so hoch? Oder hast du plötzlich ein Kind vor Augen? Oder?
Die Geschichte ist besser bei dem Coffee Table Book, weil die andere ist viel zu lang. Aber bei dem Coffee Table Book, ich kann auch sagen, wie es heißt Carrying the Father. Mein Vater hatte einen Schlaganfall.
Ja.
Tatsächlich zwei. Beim zweiten konnte er noch laufen aus dem Rollator raus oder mit dem Rollator, aber auch schon wirklich auch Wheelchair und sind wir an die Ostsee gefahren und es war ein heißer Tag und wir wollten uns irgendwie in den Strandkorb hauen und er konnte irgendwie so gehen bis zum Strand. Mhm. Und dann tritt er auf diesen Sand und er merkt, er ist so wackelig, der Sand für ihn, dass er eigentlich mit einem Fuß schon nach einem Schritt so wackelt in sich, dass er hätte den Strandkorb nie erreicht. Mhm. Wir hatten schon Badehose und genau an und also waren eigentlich ready. Und was macht Helge? Ich nehme ihn und trage ihn. Mhm. Und es war der absolut intimste Moment, den ich jemals mit meinem Vater hatte. Also Haut an Haut, sein Kopf so an meiner Schulter irgendwie, so nah wie nie. Ich habe ihn gerochen, es war schräg und beängstigend und riesig und es wurde mir gar nicht, war mir vorher überhaupt nicht klar. Und ich trage ihn dann irgendwie in seiner Badehose über den 30 Meter über den Strand und setze ihn in diesen Strandkorb, auch super schwer und auch für mich der Sand, auch überhaupt nicht einfach, da noch einen Erwachsenen zu tragen. Und er war noch nicht der größte Mann, aber genau. Und mega emotional für mich. Ich habe dann irgendwie den Tag überlebt und wir haben dann da irgendwie eine Stunde im Strandkorb gesessen und oder ich habe da, genau. Und dann sind wir nach Hause gefahren und dann kam mir irgendwie an dem Abend oder einen Tag später so dieser Begriff Carrying the Father. Ich habe dann noch in San Francisco gelebt, bin wieder zurückgeflogen, eine Woche später. Und es war so klar, dass dieser Moment für mich tatsächlich das Geschenk war, was sonst über 10 oder 15 oder über 20 Jahre in Familien passiert. Die Eltern werden immer kindlicher, von Alzheimer bis whatever, ne? Die verlieren die körperliche und geistige Fähigkeit, während die Kinder in die Erwachsenenphase kommen und dann tatsächlich auch die Caretaking, der Caretaking-Bereich, das ist die Fürsorge von den Eltern auf die Kinder, zu den Kindern auf die Eltern
switcht,
genau. Und das passiert leise, schleichend über 20 Jahre oder durch einen Unfall oder ein Beckenbruch oder whatever, Schlaganfall in dem Moment, aber so dieses, das auch noch körperlich zu sehen und zu fühlen, also es wurde mir einfach so schlagartig bewusst, dass Carrying the Father ist dieser schleichende Prozess, den ich tatsächlich durch das Aufnehmen meines Vaters am Ostseesandstrand erleben durfte, ein Schlüsselmoment in meiner Wahrnehmung des Erwachsenseins wurde, dass meine Beziehung zu meinem Vater danach komplett sich verändert hatte. Also ich war der Erwachsene, auch für mich. Ich war nicht mehr sauer auf ihn. Er war ein Häufchen Elend von dann an sowieso, aber er konnte mich auch nicht mehr triggern. Da war so viel Liebe, da war so viel Sicherheit in mir, weil ich den Erwachsenen am Start bringen musste in dem Moment oder an den Start gebracht habe. Genau. Und dann habe ich überlegt, wie wäre es, wenn in einem Coffee-Table-Book so mit Annie Leibovitz Fotografie, wunderschön, braun, magenta, Paare, Männer mit ihren Söhnen, wo die Söhne den Vater tragen, 10 Bekannte, 10 Unbekannte, auf der einen Seite abbilde und auf der anderen Seite der Vater und der Sohn beschreibt, wie das für ihn jeweils war.
Schöne Idee.
Und ich erkläre im Vorwort, dass dieser Prozess existiert, den wird es immer geben, explizit oder nicht. Und wenn wir ihn initiieren in einer Form, in einem Moment, mit dem Bewusstsein, dass das sowieso schleichend passieren wird. Was passiert dann, ne? in dem Geben der Verantwortung des Vaters auch für den Sohn? Also irre. Ich habe meinen Vater nie gefragt, wie das für ihn war. Mhm. Ich konnte es spüren, glaube ich, dass das auch für ihn riesig war. Aber genau, ich will das explizit machen und dann Menschen fragen, wie war das danach für euch?
Wundervoll. Ach Helge, ich könnte stundenlang mit dir sprechen. Es ist so wundervoll. Ich danke dir von Herzen.
Das Leben ist so schön. Ich hoffe, die Menschen vergessen das nicht. Mit allem, was passiert in der Ukraine und Russland und Kriege und Trump. Und verstehe ich alles. Ist ja auch wirklich eine Krise. Aber der Konflikt ist nicht, es gibt Krisen, aber der Konflikt ist in uns. Und wir haben das Potenzial, ihn zu lösen. Wir können in die Liebe und in die Eigenverantwortung kommen. Und dann das Leben ist auch eine absolut oder nur eine Sichtweise unserer eigenen Sicherheit und unserer eigenen Mitte. Du kannst 10 Menschen einen Teich zeigen. Der eine wird inspiriert, der andere hat Todesangst, weil er da mit 2 Jahren fast verunglückt ist. Der eine will schwimmen gehen, weil ihm heiß ist. Dem einen, dem anderen ist das völlig egal, der sieht das Land dahinter. Der eine will angeln gehen, weil er den Teich super spannend findet, und der Zehnte will ein Floß bauen und die Welt erobern. Der Teich ist nur der Teich. Unsere Sichtweise ist so wichtig dabei, unsere Mitte. Und ja, ich danke dir so sehr für diese Einladung und für diese Plattform und was du da kreierst, sowohl hier kreativ als auch mit deiner Malerei, weil es ist tatsächlich die Botschaft, dass wir sind die Antwort, wir haben die Sichtweise, wir können diese Arbeit mit uns machen und dann in kreativen Prozessen ausdrücken und in so einen inneren Frieden der Sicherheit kommen, sodass unser inneres Kind in dieser crazy verrückten Welt tatsächlich irgendwie auch zufrieden und sicher und glücklich sterben wird irgendwann.
Wundervoll. Ich danke dir, Helge.
Ja, danke dir.
Bis ganz bald. Ciao. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast. Sehr gerne würde ich auch mit dir in Kontakt treten, wie deine Kreativität ist und wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Meine E-Mail findest du in den Shownotes oder du schreibst mir eine Nachricht auf Instagram, Annette_Schaper_COC. Bis bald.